mit Henning und Gerd.
Na, mein Lieber, schon in Pfingststimmung.
Ja. Pfingsten ist geil. Pfingsten ist geil. Ich finde, das ist so ein immer wieder für mich überraschender Tag. Ich weiß immer nicht, was es ist. Ich muss nachgucken. Was ist Pfingsten überhaupt?
Ja.
Und ich finde es so abgefahren mit dem Feiertag, der eine Woche davor ist. So, das ist irgendwie für mich so eine abgefahren, zerflattete Urlaubszeit, die ich total geil finde. Also das ist irgendwie, ich mag das. Und das Wetter ist meistens gut.
Also meistens, ja. Oder es sind irgendwelche wilden Events. Also auf Norderney ist dann meistens so ein White Sands Festival, was ich sehr empfehlen kann. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr ein bisschen anders. Das ist, ja, genau. Hast du denn schon was geplant?
Also was ich nicht geplant habe, ist, ich hab erzählt, ich mache ja eine Radtour nach Dänemark. Das werde ich garantiert nicht Pfingsten machen, weil zu Pfingsten ist es so, dass dort die ganze Dänemark auf dem Campingplatz, glaube ich, die Zeit verbringt. Mit lauter Musik und mit Spaßen, das wissen auch alle. Also das weiß ich nicht, ich habe nichts geplant. Also wahrscheinlich Family, wahrscheinlich irgendwie so kleine Ausflüge. Vielleicht schaffe ich es tatsächlich dann auch so mein Test-Trip dann um Pfingsten herum zu machen. Ich habe ja erzählt, ich mache ja diese Dänemark-Tour und will das Equipment vorher nochmal testen. Das ist eigentlich ideal dafür, das zu dem Zeitpunkt zu machen. Mal gucken.
Ja. Und du? Ja. Nö. Ich bin, was sowas ja angeht, immer schlecht organisiert, was so die Vorläufe angeht. Und vielleicht ist es ganz gut, dass wir jetzt drüber sprechen, dass ich dann im Grunde genommen mich vielleicht auch drum kümmere und dann zumindest diese Feiertage buche. Aber nee, ich habe noch nichts geplant. Ich habe aber auch noch nicht wirklich angecampt. Von daher ist vielleicht das dann auch der richtige Anlass, um da reinzustarten.
Ne? Aber es ist gut, dass du das sagst, weil ich habe nochmal nachgelesen jetzt zu Pfingsten. Das ist krass. Das war mir gar nicht so klar. Nicht nur die Dänen gehen dann los, sondern irgendwie beginnt dann gefühlt die Camping-Saison erst wirklich richtig. Alle Plätze sind voll. Die Lieblingsplätze der Leute sind einfach schon wirklich über Wochen und Monate im Voraus ausgebucht. Es gibt natürlich überall noch Möglichkeiten. Aber das ist schon echt krass. Mhm. Aber für dich als Tipp, du kannst bei mir im Garten campen, wenn du willst. Das ist gar kein Problem.
Ja, ist doch ganz schön. Und dann dich irgendwie pflegen, wenn du zurückkommst von deiner Fahrradtour. Ist klar. Nee, ich habe deinen Garten ja jetzt noch nicht gesehen. Ich habe ja gehört, du hast da sehr große, raumgreifende Veränderungen vorgenommen. Ich bin gespannt, das mir mal anzuschauen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich da mit meinem Bus reinpasse in deinen Garten. Wo fahre ich denn da rein?
Du müsstest schon im Zelt schlafen.
Also, oder ich müsste die Wand durchfahren. Die eine, die
da. Kein Problem, ich habe eine Garage, da kannst du durchbrettern, dann landest du bei mir im Garten. Stimmt.
So machen wir das. Sehr gut. Was wir auf jeden Fall machen.
Aber du bringst den Kaffee mit, oder?
Ich bringe den Kaffee mit, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Ich habe nämlich, und jetzt alle Kaffee-Nerds unter euch, hört mal ganz genau zu und bleibt auch bitte dran, oder Kaffee-Nerdinnen. Was ist denn weiblich von Nerds? Da gibt's gar keinen.
Ist egal, ich kann dir nur sagen und ich kann es nur unterstreichen, hör zu. Ich habe eben schon, als du es mir ganz kurz erklärt hast, eine Gänsehaut bekommen. Ich bin schon ein bisschen wuschig geworden und ich muss sagen, ich möchte, dass du kommst.
Werde ich. Wir werden auf jeden Fall einen Kaffee zusammen trinken. Folgendes, es gibt viele Möglichkeiten unterwegs, sich auf dem Campingtrip Kaffee zuzubereiten. French Press ist bei mir eigentlich so der Standard, weil eine Menge, man kann teilen, jeder bekommt was und die Milch muss auch nicht irgendwie aufgeschäumt werden, weil das ja auch wie ein aufgebrühter Kaffee ist. Du bist ja so ein Aufbrühfreund, ne? Das haben wir auch damals auch in unserem Video noch dokumentiert, was wir vor einiger Zeit mal in St. Peter-Ording gemacht haben. Und dann gibt es ja auch noch diese Mokka-Kannen, also diese Bialettis, diese achteckigen oder wie
viele. Habe ich in Italien ganz viel genutzt. Das ist da irgendwie so das Standard-Küchen-Equipment.
Genau. Da gab es ja, das hatten wir irgendwie auch vor ein paar Folgen in der letzten Saison noch, auch mal so ein paar Tipps, wie man da den Kaffee richtig geil aufbrühen kann. Das heißt, wenn er gerade rauskommt und sagen wir mal, extrahiert wird, dass man dann die Maschine vom Feuer nimmt, habe ich mal ausprobiert, hat bei mir gar nicht funktioniert. Aber da sagen wir mal, ist vielleicht die Kaffeequalität auch begrenzt. Und jetzt kommen wir mal zu dem Produkt, was ich heute vorstellen möchte. Und zwar ist es die Nine Barista. Also 9 Barista MK2. Klingt alles sehr technisch, ist es auch, denn das ist eigentlich sieht es aus wie eine Mokka-Maschine, die allerdings 9 Bar Druck erzeugt und eben auch 93 Grad bei der Extraktion des Kaffees. Das heißt, für alle, die sich ein bisschen mit Kaffee auskennen, und ich will jetzt hier nicht zu nerdig werden, 9 Bar ist ja die stehende Größe für den Druck, den du brauchst, damit der Kaffee zu einem Espresso wird und eben nicht so eine Mokka-Kanne ist. Und dann gibt es eben auch die Temperatur, die optimal bei 93 Grad ist, eben auch nicht zu heiß und nicht zu kalt, damit der Kaffee sein ganzes Aroma entwickeln kann. Es gibt verschiedene Mischungen, die sind dann wieder kälter oder wärmer, aber da wollen wir jetzt nicht einsteigen. Das heißt, es hat sich in Cambridge ein Mann auf die Reise gemacht und diese Maschine entwickelt und der hat, und das ist so die süße Geschichte, die wir ja auch so lieben an Herrn jetzt hätte ich fast Gates gesagt. Ich meine Jobs, der ja im Grunde genommen auch so in einer Garage angefangen hat. Und genauso ist es dem Entwickler dieser Kaffeemaschine ergangen. Der hat nämlich in seinem Schuppen als Teenager angefangen, Modelle zu bauen, und zwar Turbinen für Flugzeuge. Das heißt, er hat dann so eine thermodynamischen Maschinen, so wird das hier auf der Seite erzählt. Sein Name ist William Playford und der hat dann beim Bau dieser Modelle im Grunde genommen festgestellt, dass es da so verschiedene Kreisläufe gibt, wo die Luft kompressiert wird und dann im Grunde genommen auch durch die Erhitzung eben diesen Druck erzeugt, sodass dieser Schub entsteht und dann seine Modelle fliegen konnten. Und er ist wohl schon immer ein großer Kaffee-Fan gewesen und fing dann irgendwann auch an, seine Kaffeemaschine zu Hause auseinanderzubauen, um dann irgendwie festzustellen, dass das doch auch möglich sein müsste, alles in einer kleinen, sagen wir mal, Kaffeemaschine zu verbauen, die man so auf den Herd stellen kann bei sich zu Hause. Und ja, gesagt, getan. Er fing dann an, im Grunde genommen diese Maschine zu entwickeln und er ist selber dann auch als Ingenieur da, wie gesagt, sehr tätig geworden. Und das Ergebnis ist dann am Anfang ein Prototyp gewesen, den er dann immer weiter verbessert hat. Und jetzt gibt es halt diese neuen Barista MK2, die, und das muss ich dann kurz erklären, im Grunde genommen so funktioniert, dass in dieser Mokka, die ist ja gar nicht größer als eine Mokka-Kanne, ein bisschen höher und sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, so ein technisches Accessoire aus so einem Krieg der Sterne-Film. Weißt du, es hat so Kühlrippen oben und es ist alles sehr massiv, die ist auch ziemlich schwer, die hat zwei Griffe, hinten zum Einfüllen und oben zum Abnehmen des Siebträgers. An der Seite ist noch so aus Alu so ein kleiner Auspuff, da wo im Grunde genommen dann der Überdruck rausgeführt wird. Und ihr müsst euch diese Maschine so vorstellen, die besteht einfach aus drei Kammern und die sind sehr schlau gelöst. Und zwar hat man unten die Kammer, wo der Brühdruck entsteht. Das heißt, die steht direkt auf der Herdplatte. Wer einen Gaskocher benutzt, wird mitgeliefert, ist so eine Aluminiumplatte, die man drunter legen kann, so dass die relativ schwere Maschine dann da nicht drauf rumwackelt. Und für Induktion gibt es dann auch nochmal so ein Stahl oder Edelstahl ist es, glaube ich, Teller. Das müsst ihr beim Kauf angeben und dann ist das da mit drin. Und dann könnt ihr im Grunde genommen die auch auf einer Induktionsplatte erhitzen. Ihr könnt es aber auch auf einer ganz normalen Herdplatte erhitzen. Den ersten Test habe ich hier auch auf einer Herdplatte gemacht. Und dann wird die einfach erhitzt. Und der Siebträger, das ist ganz lustig zu wissen, wer so Espresso im Laden bestellt, kennt das ja. Es wird der Siebträger, das ist ja dieses Ding mit dem Griff, unter die Maschine gedrückt und dann reingedreht und dann läuft der Kaffee von oben nach unten durch. Hier ist es jetzt anders. Der Kaffee läuft von unten nach oben. Das heißt, er wird unten in der unteren Kammer erhitzt und zwar auf 179 Grad, ergo 9 Bar. Und dann durch ein Ventil in die nächste Kammer geführt. Und zwar in dieser nächsten Kammer. Und das sieht man auch, wenn man die auseinanderschraubt. Das ist dann so eine Spirale, wo das Wasser dann durchläuft. Da kühlt sich das heiße Wasser, was allerdings immer noch 9 Bar Druck hat, ab auf 100 Grad. Um dann im Grunde genommen in die nächste Stufe, also so ein bisschen wie bei dieser Mondmission, rückwärts engineert, kommt es dann in die dritte Kammer. Und in der dritten Kammer hast du dann diesen Auspuff und eben auch so drei Kühlrippen an der Seite. Und dort wird dieser 9 Bar 100 Grad heiße Wasser nochmal reduziert um weitere 7 Grad, sodass es genau diese 93 Grad erreicht. Und dann tritt im Grunde genommen das heiße Wasser unten durch das Kaffeemehl oder was du da gemahlen hast und läuft oben in diese Auffangschale hinein. Und es sieht fantastisch aus, wenn das da so durchkommt. Das ist so, sieht aus, als wenn da einer eine Kastanie durchquetscht. Also helles Braun, dunkelbraun. Wunderbar. Kann man auch gar nichts falsch machen. Der Auspuff fängt an, so ein bisschen Wasserdämpfer abzugeben. Da spritzt aber auch nichts Heißes raus. Und irgendwann ist dann die obere Auffangschale fast voll. Dann nimmt man sie hinten am Griff, schenkt ein. Und ich muss sagen, ich will das jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber das ist ein wirklich guter Espresso, den die Maschine macht. Und eben auch überhaupt nicht zu vergleichen mit so einer Mokka-Maschine. Weil wenn man die jetzt so auf den ersten Blick sieht, wird man sagen, ach, das ist eine Mokka-Maschine. Weit gefehlt. Also wirklich ganz, ganz toll, geil überlegt. Am Anfang ein bisschen schwer, das Ding zusammenzuschrauben. Das ist alles sehr massiv. Da sind viele, viele Dichtungen im Spiel. Ihr hört das jetzt hier auch mal. Ich roll die mal auf. Das hört man auch schon, wie massiv die eigentlich ist. Und hier drin erscheint dann im Grunde genommen auch schon der Behälter, wo das Wasser drin ist und wo auch das Überdruckventil ist, was wir auch von diesen Mokka-Maschinen kennen. Da ist dann hier auch diese kleine Spirale, wo das Wasser abgekühlt wird. Überall sind Dichtungen verbaut, die man auch alle über den Shop noch nachkaufen kann. Und der Siebträger oben an sich, der wird halt oben aufgesetzt und dann, damit das Sieb, weil es ja andersrum ist, das heißt, es ist ja nicht von unten aufgetragen, sondern du steckst es ja auf den Kopf und dann kommt das Wasser durch, wird nochmal durch so eine kleine Platte gehalten, die auch sehr schön gearbeitet ist, auch mit einer kleinen Gummidichtung, sodass das im Grunde genommen sich alles selbst erklärt. Man soll ein bisschen aufpassen, dass man die Wassermenge richtig dosiert, weil der ganze Apparat, der da reingeschraubt wird, ein gewisses Volumen hat. Das heißt, da muss man sehr genau drauf achten. Aber das ist auch wunderbar gezeigt mit so einer Markierung am Rand. Also wenn man da sich ein bisschen Mühe gibt, dann klappt das auch. Für mich war es ein bisschen mühselig, das Kaffeemehl einzufüllen, weil ich jetzt keinen Einfüllrahmen hatte. Das heißt, das war ein bisschen bröselig. Aber wie gesagt, wenn man die dann auch zusammenschraubt, wie ihr jetzt hört, dann wird das ein bisschen schwerer, nie zu fest zu drehen, und dann kriegt ihr sie nicht wieder auf. Und dann setzt du oben den Siebträger drauf. Der passt auch nur in eine Richtung, sodass er auch immer richtig sitzt. Vorne eine kleine Kerbe, hinten eine große. Dann drehst du das Ding zu und dann stellst du das Ding auf den heißen Herd. Und dann dauert das um und bei 6 Minuten und dann kommt da ein hervorragender Espresso raus. So, jetzt bist du dran, Gerd. Stell mir all deine Fragen. Ich hoffe, ich kann sie beantworten.
Nee, wirklich gar keine Fragen, sondern du hast alles super gemacht. Und das Lustige ist, also wenn ich jetzt irgendwie dich dabei beobachtet hätte, wie du den Kaffee gekocht hättest oder sowas, ich hätte mir das alles angeguckt. Und zwar gerne, weil ich gucke ab und zu mal YouTube-Videos, wo genau das passiert, wo irgendwelche Leute gerade so mit Ruhe und Bedacht sich das aufbauen, aufschrauben, irgendwie den Kaffee dann auch genauso malen, wie er sein soll. Ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht schmecken, aber ich habe das Gefühl, ich bin dabei und bekomme gleich eine Tasse. Und ich liebe das. Es ist für mich so eine, auch schon vom Zuschauen, so eine Zen-Meditation, also eine Kaffeemeditation. Ich liebe das. Ich glaube, das ist so echt so ein Nerd-Ding.
Ja.
Ich glaube aber auch, das ist immer noch nicht vollständig, muss ich dir leider sagen, weil mir fehlt da eine Kaffeemühle. Mir fehlt da irgendwie auch so eine Kaffeeempfehlung, so wo du sagst so, geil, ich habe das jetzt ausprobiert, für mich ist das und das, das müsste so sein und so viel Gramm brauche ich für das und das. Und ich glaube, das ist etwas, so eine Kaffeemaschine, es ist ja eine Maschine,
ja,
wächst, glaube ich, auch mit der Benutzung, ne? Dass man dann irgendwann mal so seine Mischung hat, seinen Kaffee hat, seine Art der Zubereitung hat. Ich glaube, das wird man dann irgendwann mal so, das auch nicht mehr verändern. Das ist dann irgendwie so, das ist das Ritual, was dann irgendwie dann dadurch immer mehr entsteht, oder? Oder ist es das nicht?
Also ich bin da voll bei dir. Ich kenne auch diese Videos und ich muss sagen, mir sind die ein bisschen zu drüber, wenn dann angefangen wird, das Kaffeemehl auch nochmal mit so einem, man kennt ja diese Massagedinger, die man sich so auf den Kopf stecken kann. Wenn die das dann nochmal so auflockern. Boah, ey, sorry, bin ich echt raus. Ich denke da manchmal, ja, das wird jetzt hier nicht den großen Unterschied machen, weil danach wird ja dann auch noch getempert. Also dieses runde Metallding, was dann den Kaffee platt drückt. Da habe ich jetzt im Grunde genommen gelesen, dass man da sehr drauf achten muss, dass es sowieso gerade ist, weil das Wasser sich immer den kürzesten Weg sucht.
Ja, da gibt es ja Spatel für.
Ja, das, ja, guck, genau. Auf jeden Fall, wenn ihr glaubt, ihr seid nicht so into it, Gerd, dann ist in dieser Anleitung, die mitgeliefert wird, die es jetzt nur auf Englisch gibt, was ich aber nicht dramatisch finde, weil es sich auch durch Bilder noch erklärt, da wird in Step 1 auch erklärt, dass du genau 120 Gramm Wasser einfüllst. Das heißt, du könntest theoretisch das Ding dann auch nullen auf deiner Waage, genau. Mhm. Dann macht man das rein, dann steht hier, man soll auch nur mit 5 Kilogramm Druck antempern und 18 Gramm Kaffee. Diese. So, jetzt kommst du. So, und wehe, du machst da 19 rein, dann schmeckt es nämlich nicht mehr. Nein, das ist, wie du schon sagst, das ist super geil, das Ding.
Aber ja. Jetzt stelle ich mir gerade mal vor, so, du bist jetzt irgendwie, also wo würdest du es nutzen? Auf einem normalen Campingplatz?
Ja.
Da ist ein guter Espresso gleich ums Eck, da gehst du da in den Laden vielleicht rein oder sowas, in dieses ganze Gedröns. Oder jemand ein Wohnmobil in diesem komischen weißen Riesen daneben dir steht, der hat wahrscheinlich sogar eine Espressomaschine an Bord und so.
Der hat auch den Airfryer dabei.
Ja, genau. Ich stelle mir das gerade so vor, wenn du jetzt wirklich rausfährst, das ist nichts, ne? Und also wie
womit fährst du raus?
Also
für deine Fahrradtour, sorry, dass ich unterbreche, für die Fahrradtour würde ich sagen, ist das vom Gewicht her ein Kilo, auf das würde ich verzichten. Da würde ich eher unseren Tubenkaffee nehmen, den wir vorletzte Woche vorgestellt haben.
So.
Oder vorletztes Mal. Nein, das ist für mich eigentlich eine Lösung, die man im Camper, kleines Packmaß und dann einen kleinen Pott, den du dabei hast, wo du deine Milch aufschäumst und dann hast du morgens den besten Kaffee, weil ich meine, ja.
Ich hab mir das gerade, du hattest mal mit dem einen, der sich sein Lenny umgebaut hat, den Fotografen, glaube ich, der eine Kühlbox hat, wo sein Gin Tonic immer drin ist.
Ja.
So stelle ich mir das vor. Das heißt, man hat sich irgendwie so seinen Kaffee Paket dabei und man zelebriert das richtig in so einer Gegend. Geil, ich bin fertig, habe mein Hoch. Also du jetzt dein Dachzelt aufgebaut, alles steht, setzt dich dahin, machst über ein Feuer vielleicht noch das irgendwie so fertig, dass du die Kanne draufstellen kannst und Attacke. Ich glaube, eine Stunde beschäftigt wahrscheinlich, aber dann hast du dann den besten Kaffee der Welt. Das ist schon ganz geil.
Dadurch, dass Gas ja sehr schnell heiß wird, also nicht so lange braucht wie jetzt so eine Induktion ist ja auch sehr schnell, aber ich glaube gar nicht, dass es so lange dauert. Ich glaube, das findet sich dann auf Zeit und es ist ja immer die Frage, welchen Anspruch man hat. Ne? Also ich habe ja irgendwann aufgehört, auch fast Kaffee irgendwo zu kaufen. Natürlich, der Starbucks-Kaffee, diese ganzen Röstereien in Hamburg und überall auf der Welt sind ja wunderbar. Aber ich habe da halt so meine...
Ach, man hat seine Mischung irgendwann.
Ja, und vor allen Dingen ist es auch so, weißt du, ich mache mir meinen Kaffee, auch wenn ich jetzt morgens mit dem Hund gehe, den nehme ich dann mit, den kaufe ich mir nicht unterwegs. Und da weiß ich, was ich habe und den genieße ich dann. Das ist wie Naschen, wie Frühstück, weißt du, das gehört so dazu. Und ich bin manchmal echt enttäuscht gewesen von der Kaffeequalität. Aber das ist jetzt auch wirklich, da bin ich dann auch ein bisschen Nerd. Und dann
ich finde das genau richtig so. Ja. Weil das ist ja das, weswegen wir auch so sind. Man hat da dann ja auch manchmal draußen die Zeit für so ein Gedöns. Also irgendwie, zu Hause hält es sich wahrscheinlich auch. Zu Hause kannst du es wahrscheinlich genauso machen. Nur dann nimmt man sich manchmal nicht die Zeit. Da muss nochmal kurz ein Bad geputzt werden, da muss nochmal gesaugt werden, da muss keine Ahnung was. Ja. Aber draußen sitzt du da dann so und sagst so, nö, das ist jetzt meine Zeit. Ich mache mir jetzt den Kaffee so, wie ich ihn haben will. Und dann kann man sich das auch mal leisten. Und das ist ja nicht billig, der Spaß, den du da jetzt hast. Also
das ist in der Tat so. Und da sprichst du was an, denn diese Ingenieurskunst und auch die Verarbeitungsqualität, die hat ihren Preis. Und zwar, also wir reden jetzt hier über eine Espressomaschine. Ne? Wir reden nicht über einen Mokka-Kocher. Da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir reden über eine Espressomaschine. Und diese Espressomaschine in dieser kleinen Form für dann, ich sag mal, zwei Espresso oder Espressi, die da rauskommen, wenn du da einen Bezug Das ist ein großes Sieb, kann man bestimmt auch noch ein kleines reinmachen. Wobei, nee, das glaube ich gar nicht, denn das wird alles aufeinander abgestimmt sein. Wie dem auch sei. Diese Nein Barista MK.2, die jetzt auch schon überarbeitet ist, kostet im Handel 695 Euro. Es gibt noch eine abgespecktere Version, die hat dann Holzgriffe und kein Alu, die hat dann oben eben nicht so einen großen Siebträger, die kostet 555 Euro. Das heißt, wer jetzt überlegt, sich eine Espressomaschine für zu Hause zu kaufen, weil er oder sie total Bock hat auf guten Espresso und auch gerne campen fährt, sollte über diese Maschine auf jeden Fall nachdenken, denn das ist eine Option, dass ihr auch unterwegs den guten Kaffee trinken könnt, den ihr auch zu Hause trinkt. Und ich glaube, wenn man sich die Maschine so vor Augen führt, wie sie eben auch gebaut ist, eben nicht als Mokka, sondern eben als wirklich geil designte und auch inhaltlich krass überlegte Espresso-Maschine, dann finde ich den Preis noch immer, wenn man das Ding so sieht, erstmal hoch. Aber wenn man sich das einmal durchdenkt oder wenn ich mir das einmal durchdenke, wäre das auf jeden Fall eine Alternative, die man dann zu so einer feststehenden, vor allen Dingen auch was den Platz angeht, ne? Espresso-Maschine nutzen.
Das hat so einen Haben-Wollen-Effekt. Also ich glaube, du kannst mit anderen Sachen auch Kaffee kochen, du kannst Sachen telefonieren, du musst kein iPhone haben, das ist so irgendwie das ist so ein Ding, wo du sagst, hey geil, nee, das gönne ich mir. Und wenn man es mal hochrechnet, also sag mal so ein guter Espresso draußen, also wir sind jetzt nicht in Italien, sondern in Deutschland. Ein guter kostet auch so 2 Euro, 3 Euro, keine Ahnung was. Und wenn man jetzt jeden Tag einen Espresso trinken will, dann hat sich so ein Ding auch schnell dann irgendwie auch für einen selbst amortisiert, sag ich jetzt mal so. Also das heißt, du hast dann dein eigenes Ding, was irgendwie schön ist, draußen irgendwie deinen eigenen Kaffee zu machen. Ich finde es super.
Ich glaube auch, und ich glaube, man muss immer drüber nachdenken, passt es zu mir? Habe ich Bock auf sowas? Bin ich der Typ oder bin ich die Frau für sowas? Und dann findet das. Das ist auf jeden Fall ein Nischenprodukt. Das ist jetzt nicht die Masse. Ne? Und es ist natürlich auch, und da komme ich dann zu so einem Anwendungsnadelöhr so ein bisschen, auch aufgrund der Menge und der Zubereitung halt jetzt auch nicht die Espressomaschine für die Party mit den Eltern oder großer Tisch und alle wollen hinterher ein Espresso, weil dann stehst du jedes Mal da und bei 6 Minuten, dann ist die Party nämlich vorbei und dann sind die Gäste weg und der hat dann seinen letzten Kaffee gekriegt. Also für solche Anlässe ist das eher nicht geeignet, aber so für Pärchen oder für Kaffee-Enthusiasten, die da Wert drauf legen, ist das, finde ich, ein sehr, sehr geiles Produkt. Und wir sind ja beide gleich. Wir stehen ja auf Produkte, die irgendwie so eine Idee oder eine Entwicklung in sich haben, die man einfach auch abfeiert, schon weil die irgendwie, so geil überlegt und so geil designt sind. Also das ist die neuen Barista und schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Vielleicht ist die Hälfte auch schon eingeschlafen, da hilft Kaffee. Aber wir verlosen genau diese Maschine, die hier vor mir steht, nämlich die neuen Barista MK.2 im Wert von 695 €. Und wie ihr die gewinnen könnt, das werdet ihr sehen bei uns im Instagram-Channel The Camperman auf Instagram. Da schreiben wir euch dann nochmal auch alles rein. Da gibt's dann auch nochmal einen flotten kleinen Bericht und ein paar Bilder dazu. Und dann drücken wir ganz fest die Daumen und vielleicht habt ihr derweil ja schon mal Lust, uns zu erzählen, wie ihr unterwegs euren Kaffee trinkt. Das könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Das geht über unsere Website oder eben auch über Instagram, wenn ihr dann die Ankündigung dieses Gewinnspiels seht. Aber da schreiben wir nochmal alles rein. Na, Gerd, wie trinkst du denn am liebsten zurzeit deinen Kaffee?
Nach wie vor aufgebrüht. Also ja. Tatsächlich, ich kann gar nicht anders. Also ich liebe es, den Brew zu haben. Ich mag den Geschmack ganz gerne, wenn es sich entfaltet. Ich sitze da dann aber auch teilweise wirklich minutenlang und gieße das Wasser langsam rein und zirkel schön, mache eine Pause, damit es blumen kann. Und was weiß ich nicht. Das brauche ich gar nicht erzählen. Aber was ich spannend finde, ist tatsächlich, dass das irgendwie, wir haben so einen Themenschwerpunkt bei uns. Ne? Kaffee, Musik, also Boxen bei mir und irgendwie generell Musik und Sitzen. Also ich finde das super. Das passt auch alles drei hervorragend zusammen. Also ich stelle mir das gerade so vor. Schön bequem sitzen, Käffchen in der Hand, gute Musik, perfekt.
Ja, du, wir können das ja noch ein bisschen aufbohren. Grillen, Reisen generell. Ne?
Festivals.
Ja. Festivals, ja. Ja, da kommt da alles zusammen, genau.
So, und das ist irgendwie ganz spannend. Ich habe tatsächlich auch jetzt im Vorklappen mal, also erstmal geiles Produkt, kann ich nochmal, Chapeau, schön gefunden und ich beneide bis in den Gewinner, ja. Also, oder die Gewinnerin, also sehr, sehr geil. Es gibt aber nicht nur Gewinner auf dieser Welt. Es gibt Menschen, die dann irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, an irgendeinem Wegespunkt im Leben irgendwie die falsche Richtung eingeschlagen haben oder sie wurde für sie falsch eingeschlagen und das ist irgendwie, dann läuft nicht alles rund und da gibt es zum Glück Organisationen, die sich genau um solche Leute kümmern. Das ist zum Beispiel Hanseatic Help. Und das Witzige ist, in diesem Fall, ich habe mich ein bisschen in der Festivalvorbereitung mal ein bisschen umgeguckt und gesehen, dass Hanseatic Help auch beim Hurricane Festival dabei ist. Hä, was machen die denn da? Also was sollen das, die ganzen besoffenen Lumpen dafür sorgen, die da rumliegen? Nee. Die machen was ganz anderes. Und zwar werden die dort zum Beispiel dafür abgestellt, um dieses Camping-Equipment, was nicht mehr gebraucht wird, einzusammeln. Und das ist etwas, was mich ja schon immer genervt hat, wie einige Leute mit ihrem Zeug da umgehen. Egal, was sie bezahlt haben, die jetzt bei Lidl oder wo auch immer für kleines Geld oder auch für teures Geld, Pavillone, Zelte, Schlafsäcke und Stühle und sowas, wie die es behandelt haben und wie sie es einfach liegen gelassen haben teilweise. Und was für ein Glück, dass da jetzt irgendwie jemand sich da erbarmt und sagt so, hey, das sind doch gute Sachen, das sind wertvolle Sachen, das sind gute Rohstoffe, gute Materialien. Lass uns die mal irgendwie einsammeln, lass uns die mal hübsch machen. Und das macht Hanseatic Help und zwar nicht für sich, sondern für die Menschen, die genau das dann vielleicht nicht nur als Festivalunterkunft nutzen, sondern als Wohnraum haben. Denn darum gibt es nämlich auch eine ganze Menge. Aber ich erzähle jetzt gerade so viel, da gibt es auch viel bessere Möglichkeiten. Ich habe mit jemanden gesprochen von Hanseatic Help. Die kümmert sich nämlich genau darum, dass die Campingausrüstung dieser Festivalbesucher in die richtigen Hände kommt. Hört mal rein.
Interview der Woche.
Ich sitze hier gegenüber von Susanne und Susanne, ich habe schon gesagt, ich spreche hier mit jemandem von Hanseatic Help, und aber vielleicht stellst du dich erstmal vor. Herzlich willkommen bei Camperman.
Ja, moin. Ich bin Susanne und ich arbeite bei Hanseatic Help. Das ist ein gemeinnütziger Verein aus Hamburg. Wir machen humanitäre Hilfe. Wir haben eine Spendenannahme in Altona. Dort nehmen wir Sachspenden an und bereiten die auf. Also wir sortieren die und hinterher geben wir die an ungefähr 300 Organisationen in Hamburg und Umgebung aus.
Also das ist also rein Hamburg-zentrik, wie du sagst. Aber bekommt ihr nur Spenden aus Hamburg oder ist es irgendwie schon so, dass es auch über die Grenzen Hamburgs hinaus funktioniert?
Das funktioniert auch über die Grenzen Hamburgs hinaus. Also wir machen auch internationale Hilfe. Also wir haben halt einen Überschuss auch in Hamburg. Also nicht alles, was uns gespendet wird, wird in Hamburg gebraucht. Und dann können wir da auch Partnerinitiativen für Auslandstransporte unterstützen. Manchmal kriegen wir auch Hilfsgüter angeboten, für die wir jetzt gar nicht so Verwendung haben. Also da machen wir viel internationale Hilfe, auch aktuell schwerpunktmäßig Ukraine. Da landen dann auch mal so medizinische Güter und Baumaterialien und sowas.
Ich habe ja, es gibt ja ganz viele gemeinnützige und karitative Vereine oder auch Hilfsorganisationen. Oftmals ist es so ein kirchlicher Hintergrund oder vielleicht auch mal irgendwas anderes. Wie seid ihr so aufgestellt? Also wer steckt dahinter und genau wie funktioniert diese ganze Organisation?
Also der Verein hat ja seinen Ursprung 2015 in der Initiative Kleiderkammer Messehallen. Ich weiß nicht, ob du da mal was von gehört hast. Da haben sich ein paar Leute nach einem Abendblattaufruf zusammengetan und haben die Kleiderspenden, die dort quasi Hamburg sehr zahlreich abgeladen hat, sortiert. Und dann ist das irgendwie gewachsen. Und nach irgendwie wenigen Wochen waren da über 1000 Menschen und haben da irgendwie Spenden sortiert für die vielen Menschen, die damals auf der Flucht waren. Und long story short, da hat sich dann irgendwie 2 Monate später dieser Verein gegründet, weil es hört ja nicht damit auf, ne? Und ja, jetzt machen wir das jetzt schon seit über 10 Jahren und es ist immer noch ein sehr, sehr großer Teil ehrenamtlich bei uns tätig. Also wir haben regelmäßig so um die 150 Freiwillige, die bei uns mit anpacken, aber mittlerweile natürlich auch ein sehr beständiges Team aus hauptamtlichen Mitarbeitenden und geförderten Beschäftigten.
Da sprichst du was an, die geförderte Beschäftigte. Also irgendwo muss die Kohle ja herkommen, ne? Das heißt, das eine ist ja diese Freiwilligenarbeit und die Sachspenden, aber das Ganze muss ja dann doch irgendwie finanziert werden. Lagerkapazitäten, vielleicht Fahrzeuge, irgendwie die Festangestellten. Wo kommt die Kohle her?
Die Kohle kommt aus Spendengeldern. Also wir sind komplett spendenfinanziert. Also das sind Privatspenden zum allergrößten Teil. Wir bekommen natürlich auch mal, es gibt auch viele Unternehmen und Partner, die uns netterweise mit Geld spenden und auch mit dringend benötigten Sachspenden unterstützen. Und wir haben auch eine Förderung.
Okay. Jetzt zu den Sachspenden nochmal. Wenn ich mir das so vorstelle, man kennt ja diese Kleidercontainer, die überall draußen rumstehen. Damit seid ihr ja nicht beschäftigt. Was ich aber beobachte, ist, dass da Menschen da reinkrabbeln, sich da Sachen rausholen oder dass da auch Müll abgeladen wird. Ich stelle mir das sehr komplex vor, einfach mit so Sachspenden umzugehen. Das heißt also, sind die immer sauber? Ist es immer in einem guten Zustand? Ist das nicht, ist da auch Gedöns dabei, was man da überhaupt nicht haben will? Wie funktioniert das überhaupt bei euch?
Also wir nehmen ja erstmal schwerpunktmäßig Kleiderspenden an bei uns und wir sind dienstags bis samstags da, 10 bis 18 Uhr, und dann kann man während der Öffnungszeiten einfach kommen und wir sagen immer in haushaltsüblichen Mengen seine Spenden abgeben. Manchmal ist das auch ein halber Transporter voll. Da finden wir es immer schön, wenn das vorher einmal abgesprochen ist, weil das natürlich auch unsere Kapazitäten sprengt. Wir haben da echt ein paar tolle Leute immer an der Spendenannahme stehen, die gucken die Sachen immer erstmal grob durch, auch ob die in Ordnung sind. Also das machen wir schon, aber es ist halt auch nur ein Schnellcheck. Also es ist ganz oft so, heißt ganz oft, ne? Aber es ist halt auch schon mal viel Kram dabei, den wir nicht weiterverwenden können. Und da geht es gar nicht so sehr darum, dass das immer nur kaputt ist oder dreckig, sondern manchmal sind das auch Sachen, die wir einfach nicht brauchen können, weil wir dafür einfach nicht genug Organisationen haben, die uns das abnehmen. Ne? Das sind zum Beispiel so Sachen wie High Heels oder halt auch so Business-Anzüge und Kostüme. Also da weisen wir schon auf unserer Webseite darauf hin, dass das, was wir nicht brauchen, aber es landet natürlich trotzdem mal dazwischen. Ich verstehe das auch. Jemand sortiert aus und gibt dann ab und dann sind dann halt mal solche Sachen dazwischen.
Ja, ist doch noch gut, kann ich doch irgendwie vielleicht jemand anderen eine Freude machen, pack das ins Paket rein oder sowas. Naja, ja, schon
klar. Genau, also ich versuchen so ein bisschen darüber, über unsere Kommunikation auf den Socials zu sensibilisieren, aber es landet halt immer mal was dazwischen. Und es läppert sich halt auch, ne? Also wir haben da schon wirklich im Monat mehrere Tonnen.
Wie wird's verteilt? Das heißt also, wenn ich jetzt die ganzen Sachen bei euch dann irgendwie vorsortiert bekomme, wahrscheinlich müssen auch einige Sachen, obwohl die gereinigt angenommen werden sollen oder vorgereinigt sind, irgendwie auch nochmal in irgendeiner Form bearbeitet, teilweise zumindest. Und dann werden sie verteilt. Wie funktioniert das?
Also bei uns ist es so, dass wir die Sachen, die bei uns ankommen in der Spendenannahme, erstmal so nach Kategorien vorsortieren. Also Männer, Frauen, Kinder, Hygieneartikel. Dann geht es in den Abteilungen in die Feinsortierung. Also sprich, da wird es dann nochmal nach Größe, nach was ist das denn? Also das heißt, wir haben da so, kannst du dir so vorstellen, irgendwie, wir haben da so Regale, da ist zum Beispiel irgendwie Männer, Pullover, S, M, L, XL, so, also das kannst du dir vorstellen wie so ein Warenhaus, ne? Mhm. Also da haben wir dann Regale, da liegt das dann alles nach Kleidungsart und Größe drin. Und bei uns bestellen Organisationen aus Hamburg, also ist das jetzt Obdachlosenhilfe oder zum Beispiel ein Frauenhaus oder eine soziale Einrichtung, die Familienhilfe macht, die bestellen bei uns über unser Bestellformular auf der Webseite bedarfsgerecht genau das, was sie brauchen. Weil viele von diesen Vereinen oder Initiativen, die haben eine ganz kleine Lagerkapazität nur. Verstehe. Das sind Leute, die vielleicht irgendwie eine Direktausgabe machen auf der Straße oder in einer kleinen Location und die haben halt kein Lager. Ne? So, die haben aber trotzdem irgendwie Leute, die jetzt irgendwie gerade akut Hilfe benötigen. Und die bestellen dann bei uns einfach die Artikel so.
Lass mal, ich brauche dreimal Grundausstattung für was weiß ich, einen Mann ungefähr so und so groß oder sowas. Und dann sucht ihr dann das aus und gebt ihr das hin. Ihr macht den, also das ist, mir geht es darum bei dieser Frage, weil ich glaube, das hat ja auch viel mit Würde und Menschenwürde zu tun. Es ist ja manchmal so, dass du irgendwie, ich war mal irgendwie zu Weihnachten und habe da mal ein bisschen Essen ausgegeben bei so einer komischen Geschichte. Ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen. Ich will nur sagen, so dass die Veranstalter da das ganz toll gemacht haben, weil die jeden wie einen Restaurantbesucher behandelt haben. Jeden wie dann irgendwie so, hier ist ihr Platz. Darf ich Ihnen, ne, so auch einmal mit sitzen und so. Das fand ich toll, weil irgendwie im Alltag geht sowas manchmal unter und darum fragte ich so, wie es bei euch ist. Habt ihr Kontakt mit Bedürftigen direkt oder läuft das denn nur über solche Stellen?
Tatsächlich haben wir seit 2022 auch eigene Ausgabestellen. Mhm. Die nennen sich Hanseatic Help Stores. Dort machen wir eine Direktausgabe und das kannst du dir vorstellen wie so ein Second-Hand-Laden. Und die Leute können dort mit einem Nachweis ihrer Bedürftigkeit, also es kann zum Beispiel ein Beleg sein darüber, dass sie Grundsicherung beziehen oder Bürgergeld, ne, oder auch mit, wenn die über eine Obdachloseninitiative zum Beispiel kommen, dann reicht uns einfach ein Nachweis von der Obdachloseninitiative oder dass sie uns einmal Bescheid geben und sagen so, hey, wir schicken euch Person XY. Also wir machen das anonymisiert auch, weil wir manchmal auch KlientInnen aus Frauenhäusern da haben. Also das heißt, wir machen da auch eine anonymisierte Versorgung. Wir müssen aber die Bedürftigkeit einmal nachprüfen. Also und das ist, kann über halt so ein über so einen Nachweis von der Agentur für Arbeit oder Sozialbehörde erfolgen oder aber auch über einen gemeinnützigen Träger, der uns das quasi einmal bestätigt. Und dann können die Leute dort sich einmal im Quartal komplett ausstatten. Also wir bieten dort alles an Kleidung an. Das hängt da dann auch nach Art und Größe sortiert. Und wir haben Umkleidekabinen und es gibt halt quasi auch ein Checkout. Es ist halt wie eine Kasse, ohne bezahlen. So.
Naja gut, also das ist ja aber trotzdem, der ganze Prozess dahin ist ja einfach so, dass man tatsächlich sagt, so, hey, ich bekomme hier nicht einfach so ein, wie im Knast, einfach so ein Beutel mit Klamotte hingestellt, sondern ich kann es mir aussuchen, ich kann es anprobieren, ich kann mal gucken, och, die Farbe mag ich oder sowas. Und das ist, glaube ich, das ist toll. Aber du, wir reden jetzt ja nicht über irgendwie einen Secondhand-Laden, sondern wir reden ja auch ein bisschen über Campen. Wir sind ja Camperman. Und ich kenne euch beziehungsweise die Organisation schon eine ganze Weile. Was ich aber stark finde, ihr seid auf Festivals. Jetzt erzähl mir nochmal, warum. Warum Festivals? Da bekommt ihr bestimmt keine Klamotte.
Ja, klingt erstmal komisch, aber es ist eigentlich total logisch. Und zwar ist es so, dass wir auch sehr viel Obdachlosenversorgung machen. Also sprich, bei uns bestellen sehr, sehr viele Obdachloseninitiativen und die benötigen besonders Artikel wie Schlafsäcke, Isomatten und kleine Zelte. Also genau die Artikel, die auf Festivals in zigtausendfacher Ausfertigung rumstehen und auch gerne mal stehen gelassen werden.
Ah, da sagst du was, ich hasse das, ich hasse das. Also das ist so eine Ressourcenverschwendung, also dass man sich dann irgendwie denkt, so, ach mein Gott, was kümmert mich die Nachwelt, ich lasse meinen Quatsch hier stehen. Aber es geht jetzt ja nicht um Müllvermeidung, es geht ja um was ganz anderes, eine Wiederverwendung und genau. Eine sinnvolle Wiederverwendung. Wie macht ihr das? Also ihr klopft doch bestimmt nicht an die Zeltstangen und sagt, hallo, braucht ihr dein Zelt noch? Wie macht ihr das?
Doch, das machen wir auch tatsächlich so, weil wir wollen ja auch so ein bisschen Awareness dafür schaffen. Ja. Also wir wollen quasi die Leute schon dazu animieren, dass sie das Zelt eben nicht stehen lassen, also nur weil sie keine Lust haben, das zu schleppen, sondern dass sie denken so, aha, ich kann damit was Gutes tun, ich kann gleichzeitig Müll vermeiden und dass sie das abbauen und uns selber vorbeibringen. Weil ich weiß nicht, ob du die Festivalgelände kennst. Also
Mordor. Auf, ich nenne sie ja. Immer Mordor, da wo die ganzen Zelter sind, weil die echt teilweise.
Selgen hat, ich glaube, letztes Jahr waren das knapp 80.000 Menschen, ja. Die da irgendwie waren. Also die haben jetzt nicht alle gecampt, aber ja. Es sind auf jeden Fall eine wahnsinnig große Anzahl an Menschen, die dort Zelten und auch selbst wenn wir das einmal alles abgehen hinterher, du findest ja nicht alles, ne? So. Und deswegen machen wir das ganze Wochenende da auch schon immer ein bisschen Aufklärungsarbeit. Wir haben auch ganz tolle Unterstützung von den Festivals mittlerweile, dass sie auch auf unsere Aktion hinweisen, sei das auf den Socials, sei das über so Bandenwerbung an den Bühnen. Und ja, und wir laufen dann, also spätestens ab Samstag laufen wir selber irgendwie in kleinen Grüppchen über den Zeltplatz und sagen schon immer Bescheid, so hey, hier, wir sind wieder da, wenn ihr Bock habt, spendet uns das doch, ne? Und klären so ein bisschen über die Thematik auch auf, wieso, weshalb, warum.
Das ist ja, und wenn das so funktioniert, wie ich mir das wünsche für euch, dann ist das natürlich auch eine ganz schöne so ein Kraftakt für die Organisation, weil wenn die Leute kommen und die Zelte hinbringen und irgendwie, dann müsst ihr da möglicherweise sortieren, gucken, ob die in Ordnung sind oder macht ihr das alles in Transporter rein und das macht ihr dann alles in Hamburg? Also wie läuft das denn ab?
Also es ist die Artikel, die uns gespendet werden. Also wenn Leute jetzt bei uns vorbeikommen und uns das abgeben, die gucken wir jetzt erstmal noch nicht durch. Das machen wir dann in Hamburg, weil da gehen wir jetzt mal davon aus, dass uns jemand dann, wenn er sein Zelt zusammenbaut oder seinen Schlafsack in die Tüte packt, dass das alles noch in Ordnung ist. Wenn wir selber dann am Ende nochmal, das machen wir montags immer, nochmal eine Zeltplatzrunde drehen, dann prüfen wir natürlich die Zelte nochmal nach. Mhm. So ein bisschen Bruch ist immer dabei, weil da geht mal was beim Transport kaputt, ne? Aber im Großen und Ganzen haben wir da schon echt immer eine gute Ausbeute.
Was ist mal so ein praktischer Tipp, ne? Klar, dass dann alles in gute Hände kommen und verstehe ich alles, ne? Aber wenn bei mir zu meinem Zelt eine Zeltstange bricht, könnte ich dann zu eurem Stand kommen und fragen, sag mal, habt ihr irgendwie zufälligerweise eine Zeltstange übrig?
Das könntest du machen, aber es wird wahrscheinlich nicht in dein Zelt reinpassen.
Ja. Also, aber sag mal, du sagtest gerade, dass
die Zeltstangen sind ein Riesenproblem.
Du sagst, also bei diesem Partyzelt, bei diesen Pavillons sehe ich das sehr häufig, dass die dann irgendwie plötzlich dann von 2 Meter auf 1,50 auf 1 Meter runterwachsen, also weil irgendwelche Stangen kaputt gegangen sind darum. Mhm. Aber sag mal, du, ihr habt jetzt wir haben über das Hurricane im Vorgespräch ganz kurz gesprochen, aber es ist ja nicht nur das Hurricane, wobei das jetzt von der Lage her, glaube ich, für Hamburger das Haus- und Hoffestival ist. Aber wo seid ihr noch?
Wir sind noch auf dem Deichbrand.
Yay!
Yay! Dann machen wir auch seit 2022 machen wir noch das Wacken Open Air mit.
Wow.
Und auf dem Dockville sind wir noch, aber da ist Schwerpunkt eher, dass wir da einen Infostand haben. Also da sind Campingartikel eher so ein Beifang, weil damit nicht so, also es ist ja ein bisschen kleiner, da wird nicht so viel gezeltet. Aber also ich sag mal, den größten Teil an Campingartikeln sammeln wir auf den drei großen Festivals.
Okay, cool. Das heißt also, ich gehe zum Hurricane, ich habe jetzt Bock, mich zu informieren, das kann ich bei euch. Wenn ich jemanden mit dem Hanseatic Help T-Shirt oder habt ihr ein Schild wahrscheinlich oder irgendwann macht ihr auf euch aufmerksam, wenn ihr darum geht, wenn ich euch erkenne, darf ich euch auf ein Getränk, alkoholfrei wahrscheinlich, einladen und wir können über Hanseatic Help reden. Ich erfahre, wie ich dort mich beteiligen kann. Kann ich jetzt mich mit Geld und mit Sachspenden irgendwie beschäftigen oder kann ich auch helfen? Kann ich auch freiwillig, sucht ihr auch Freiwillige oder ist das auch so ein bisschen eine Akquise oder ist das auch sowas?
Natürlich ist das Akquise. Also, wir freuen uns halt immer, wenn Leute irgendwie Bock haben, irgendwie mehr über unsere Arbeit zu erfahren. Und klar, in erster Linie sind wir natürlich da, um das Projekt bekannt zu machen, Geld und Sachspenden zu akquirieren. Aber diese Festivals machen wir fast ausschließlich mit freiwilligen Helfenden. So, das heißt, die Leute, die uns da kennenlernen, sind unter Umständen auch Menschen, die dann vielleicht im Folgejahr oder auf dem nächsten Festival, also die sprechen uns halt auch an und sagen, ach, das ist eine total geile Aktion, ich will da mitmachen. Und dann kommen die vielleicht im nächsten Jahr mit, bewerben sich. Also wir machen das, wir haben echt große Anfrage mittlerweile, weil es halt, also ist halt eine geile Sache. Also es macht halt richtig Spaß. Ich bin damals auch über so einen Social-Media-Aufruf dazu gekommen. Ich dachte, das ist ja geil. Hab ich Bock drauf.
Okay, das heißt, du hast dann irgendwie bist du gleich mit dem Festival gestartet oder wie war das?
Ja, also klar, ich war auch damals schon mal in der Messehalle, aber dann irgendwie lange nicht. Und dann habe ich das irgendwie mitbekommen. 2016 war das erste Festival. Ja. Ich habe das gesehen, dachte, boah, da habe ich auch Bock drauf. Und als ich dann im Folgejahr den Aufruf gesehen habe, dann habe ich mich direkt angemeldet.
Und dann bist du hängen geblieben seitdem, ja.
Ja, sieht so aus.
Aber viele sagen ja, man macht irgendwas für andere Leute, weil es einen erfüllt, weil es dann irgendwie auch durch den Tag dringt, eine sinnvolle Arbeit. Was ist das? Ist dieses Gemengelage? Ist die Musik die Würze? Oder was ist der Grund, warum du das immer noch machst?
Naja, es ist halt was, also du kannst halt dieses Projekt verbindet halt einfach Spaß mit einer sinnvollen Sache, ne? Also du trägst dazu bei, dass halt Artikel im Kreislauf bleiben, die sonst im Müll landen würden. Also ich meine, wo sollen die sonst landen, wenn sie dort stehen bleiben? Und gleichzeitig hilfst du Menschen in absoluten Notlagen, ne? Also es ist halt einfach, wenn man in Hamburg einfach so viele Menschen, die auf der Straße leben, wenn du da einfach so, ja, du rettest damit jetzt nicht die Welt, aber wenn du mit so einem Schlafsack, den du dort gesammelt hast, einfach nur eine Person im Winter vorm Erfrieren rettest, so, ich finde, das macht einfach was mit einem.
Wenn ich jetzt hier meine Campingfreunde hier, die den Podcast hören, mal animieren möchte, irgendwie was zu tun und die sollen mal in ihren Keller gucken, wie viele Schlafsäcke haben sie da liegen, wie viele Isomatten haben die liegen, wie viele Zelte haben die liegen. Die müssen nicht zum Festival kommen, um die Lust zu werden. Die können das auch anders bei euch dann abladen, oder?
Ja, die können den immer Dienstag bis Samstag 10 bis 18 Uhr bei uns in der großen Elbstraße abgeben. Da freuen wir uns immer drüber.
Okay, dann fassen wir mal ganz kurz zusammen die wichtigsten Punkte. Ich mache ein bisschen Werbetrommel für euch. Also ich kann jetzt auf die Webseite gehen und die verlinke ich in den Shownotes. Da kann man irgendwie sich erstmal informieren, was ihr überhaupt alles macht und wann man euch wie wo erreicht. Dann kann man euch natürlich gerne mit Geld unterstützen. Gehe ich mal von aus. Da gibt es die Bankverbindung, gehe ich mal von aus. Und dann kann man euch mit Sachspenden unterstützen. Und da steht drin, was man braucht, was man nicht braucht, habe ich ja jedenfalls gesehen. Also und welche Sachen man gerne, also Heils hast du gesagt, welche Sachen man am besten zu Hause lässt. Und man kann sich auch bewerben um Freiwilligenarbeit und dann an so geilen Projekten wie ein Festivalauftritt mitzumachen. Ist das so ungefähr richtig oder gibt es noch? Habe ich was vergessen?
Also man muss sich nicht bewerben, um bei uns mitzumachen. Man kann einfach immer während der Öffnungszeiten vorbeikommen und einfach mit anpacken. Dann sagst du einfach, hallo, hier bin ich, ich habe Bock und dann bleibst du so lange, wie du möchtest.
Großartig. Also ich hoffe mal, dass sich ein paar Leute melden, euch irgendwie Geld schicken oder eben halt einen Schlafsack, eine Isomatte oder sowas. Macht die kurz ein bisschen sauer zu Hause. Also klopft mal den Dreck ab, der dann im Keller irgendwie dazugekommen ist, damit irgendwie weniger Arbeit bei euch landet, aber dass ihr dann schöne Produkte habt, die ihr weiter verteilen könnt.
Ey. Genau, das wäre irgendwie total toll. Also, dass man den Schlafsack vielleicht einmal doch noch mal kurz vorher durchwäscht und das Zelt einmal vom letzten Festival direkt befreit.
Susan, vielen Dank. Das ist total klasse, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, ich habe viel zu tun da und viel Spaß bei der Festivalvorbereitung. Sag mal, Andy, Hurricane, was ist dein Lieblingsact? Worauf freust du dich?
Ich freue mich richtig doll auf Youngblood. Ja, freue mich, glaube ich, am allermeisten drauf dieses Jahr.
Okay, gute Musik, guter Typ, guter freier Oberkörper. Ich verstehe das total. Ich mag den auch her. Ich lebe den und ich werde wahrscheinlich irgendwie mit dir daneben im gleich vorne stehen und irgendwie genau mitsingen. Also ja, von daher, ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du machst. Danke für deine Zeit.
Danke dir.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
Wunderschönes Thema und ich, ein Freund von mir hat damals für Hanseatic Help gearbeitet, als diese Flüchtlingswelle noch sehr groß war und ich glaube, da sind die auch entstanden oder sind die auch groß geworden und die sitzen ja auch unten bei uns hier im Hafen in Hamburg. Mhm. Hanseatic passt ja auch. Ich habe das schon immer bewundert und ich finde überhaupt die Idee, also nochmal zu deiner Anmoderation und generell dem Thema, einfach liegen lassen geht gar nicht. Gebt es ab oder lasst es mitnehmen von Hanseatic Help. Sehr geiles Projekt, finde ich großartig. Ja.
Wir lieben Campen und ich finde es geil, wenn die Leute sich geile Sachen kaufen und auch das irgendwie nutzen und sowas. Und wenn man es nicht mehr nutzt, gibt es andere Leute, die es vielleicht besser nutzen können. Kümmert einfach mal ein bisschen drum. Kümmert euch umeinander. Ich glaube, das ist das so, was ich eigentlich damit sagen will. Und ich glaube, dann geht es uns allen ein bisschen besser. Gerade wenn man nach links und rechts rausguckt, dann sieht man, dass wir genau sowas ein bisschen mehr brauchen. Also das ist jetzt mein Wort zum, was haben wir denn, morgen Freitag. Und also von daher, ich hoffe, wir uns nächste Woche auch schon wieder und werden dann wieder tolle Sachen sagen und hören. Vor allen Dingen habt ihr die Möglichkeit, schon ein bisschen was zu lesen. Geht mal auf www.camperman.de. Da findet ihr unseren Blog. Da findet ihr irgendwann auch nochmal dann was weiß ich, die Shownotes, da findet ihr das Gewinnspiel, da findet ihr die alte Folgen. Und wir haben Instagram, The Camperman, da könnt ihr uns auch kontaktieren. Ihr könnt uns aber auch schreiben. Ach, wir sind so offen für euch. Also wir haben so einen Bock auf euch. Also von daher,
wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet und wenn ihr uns Feedback gebt. Es geht immer runter wie Öl. Auch wenn ihr Kritik habt, da sind wir natürlich auch für empfänglich. Also von daher, nächste Woche Donnerstag ist Camperman-Zeit. Gerd, es war mir ein Vergnügen und wir hören uns nächste Woche.
Ich freue mich drauf.
Tschüss, mein Lieber.
Tschüss, tschüss. Das war